Also heute ein bisschen spontan, seit heute Morgen habe ich es vorbereitet. Ja, genau, spontan. Eine kleine Einführung, How to Lockpick. Ich habe gesehen, vor 2 Jahren hat Berend hier einen super, unglaublich guten Vortrag gemacht zu dem Thema. Daher habe ich mich entschlossen, heute keine Folien zu machen, weil wen die Theorie dahinter und die Ausblicke, was es noch außenrum gibt, alles interessiert, soll sich dieses Video angucken. Viel besser kann man es nicht mehr erklären. Und das Einzige, was gefehlt hat, war die Erklärung, wie man es praktisch umsetzt. Das heißt, ich fange jetzt heute an, nochmal ein bisschen Theorie aufzuwärmen für Leute, die es vielleicht nicht ganz angucken wollen oder noch nicht angeguckt haben und jetzt hier sind. Was die Theorie ist, wie man die Theorie umsetzt, so 5, 6 kleine Techniken. Das heißt, der ganze Vortrag wird heute hoffentlich nicht ganz so lange wie der Originalvortrag, aber ein bisschen praktischer angelehnt. Okay, erstes Mal, wir knacken keine Schlösser, wir öffnen Schlösser, nur so rein formal. Das nächste ist, rechtlich sollte oder muss man darauf hinweisen, man öffnet nur Schlösser, die einem entweder selber gehören oder man die explizite Einwilligung vom Besitzer hat, dass man es öffnen darf. Also auch nicht nur Besitzer vom Schloss, sondern auch das, was es schließt. Ansonsten nehmt euch am besten als Anfang diese kleinen Vorhängeschlösser, wenn ihr üben wollt. Die sind immer am besten. Ganz zum Schluss gehe ich auch noch darauf ein, woher man Picks bekommt. Da gibt es nämlich die tolle Möglichkeit, sie selber zu bauen und das wollte ich auch noch ganz kurz vorstellen. Aber jetzt erstmal anfangen mit wie Lockpicking oder was Lockpicking überhaupt ist. Also rein prinzipiell, wenn man Lockpicker ist, dann wird man immer wieder angerufen, du, ich habe mich ausgesperrt. Dann gibt es immer die 2 grundlegenden Fragen. Hast du dich ausgesperrt oder hast du die Tür nur zugezogen? Wenn die Tür nur zugezogen ist, dann ist der Angriff auf das Schloss meistens eine weniger sinnvolle Alternative, sondern meistens ist der Angriff oder das Streicheln des Schließzylinders, des Türapparats sinnvoller. Das kann man im Zweifelsfall, weil meistens ist man hingefahren und dann sagen sie einem, ich habe es doch nur zugezogen und man hat die Werkzeug zum Schloss öffnen mit, aber nicht das zum anderen öffnen. Mit einer Teflonkarte, die kann man sich kaufen, geht sehr gut. Alternative ist eine PET-Flasche, die sehr, sehr glatt ist, also nicht so eine geriffelte oder so, sondern einfach eine billig PET-Flasche, wo eine große glatte Fläche ist, rausschneiden und mit dieser PET-Flasche einfach durch den Türholm durchbuxieren und runterziehen. Das ist ein bisschen Übung erfordert, weil man das hängt auch immer ein bisschen von der Tür ab, wie die Blatt geschnitten ist, gerade also wenn so Absätze drin sind, kommt man immer ein bisschen schwieriger rum, aber damit kann man es meistens aufmachen. Also gerade zugezogene Türen sind da sehr, sehr prädestiniert und je größer der Spalt ist, desto einfacher geht es. Also gerade Altbauwohnung bei mir daheim, wenn die nicht abgesperrt ist, dann brauche ich ja kräftig husten. Also nur die innere, die äußere Tür ist natürlich dementsprechend schon in Ordnung. So, wenn jetzt doch der Schlüssel zugemacht wurde, also richtig abgeschlossen, 2-mal rumgedreht, dummerweise, und der Schlüssel, was weiß ich, in Timbuktu verloren, dann gehen wir her und können ein Schloss öffnen. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit durch den Dietrich und Co., aber das erklärt Berend alles in seinem tollen Vortrag, deswegen möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, deswegen heute nur die Theorie, wie das Schloss an sich funktioniert und wie wir es öffnen können. Also rein prinzipiell ein normales Bartschloss, fangen wir mal mit an. Ein Bartschloss ist nichts anderes, ich nehme mal einen Schlüssel. Rein stilisierter Schlüssel, hier mit dem Profil normalerweise dran. Was man dran sieht, diese zackige von der Seite, wenn man von vorne guckt, dass nicht jeder Schlüssel in jedes Schloss passt. So, der ist jetzt ein bisschen ungünstig gezeichnet, weil er so nie produziert werden würde, aber egal. So, jetzt stellen wir uns ein Schloss vor. In dem Schloss befinden sich jetzt die Pins. Die interessieren uns nachher. Die sind von... Doch, hier sieht man's. So, das sind die Pins, die wir runterdrücken mit unserem Bart. Andere Farbe. Das ist der Zylinder im Querschnitt, wo das Zeug drin steckt. Ja, mehr oder weniger. So. Nee, es ist nur vom Schnitt her. Jetzt haben wir hier diese Rotationsebene, die kommt jetzt in der neuen Farbe. Hier, das ist dieser runde Teil, den man von außen sogar sehen kann, den man nachher drehen kann. Den gibt es hier oben dementsprechend nochmal. So. Natürlich ist hier auch noch das andere Messingzeug normalerweise da. So. Diese Stifte hier sind zweigeteilt. Und sobald ich die Teile so hingestellt habe, dass die Lücke zwischen den beiden Stiften auf dieser Drehachse ist, kann ich den Schlüssel rumdrehen. Im nicht eingebauten Zustand sieht das Ganze eher so aus. Ich mache jetzt mal nur 3 Pins. Rein prinzipiell. Unsere Achse ist jetzt irgendwo hier. Ja, ein bisschen ungünstig gezeichnet. Unsere Aufgabe ist es jetzt im Prinzip, diese Pins dazu zu bringen, wie hier, wenn der Schlüssel eingesteckt ist, so weit runter zu drücken, dass hier auf dieser Linie die Trennung liegt. Dadurch können wir es rumdrehen. Warum können wir das mit so einem einfachen Pick? Weil normalerweise sollte es ja nur ein Schlüssel sein. So, wenn man sich jetzt diese Löcher mal von oben anguckt in unserem Schloss, dann geht man her und ein ideales Schloss von oben, nur dieses Teil, wo die Bohrungen drin sitzen, wären die exakt alle auf einer Linie. Diese Linie ist exakt parallel zum Schlosslinie. Die Durchmesser von den Löchern sind genau so, dass die hier mit minimal oder gar keinem Spiel drin sitzen. So ein ideales Schloss ist nicht zu knacken. Oder zumindest mit dieser Technik, die ich jetzt nachher vorstellen werde, nicht zu knacken. So, jetzt haben wir aber das Glück. Eine absolut präzise Herstellung ist teuer. Das heißt, Hersteller sparen Geld, selbst die teuren Hersteller. Und Materialermüdung von den Bohrern und Fräsern und alles spielt mit rein. Dadurch sind diese Löcher nicht alle perfekt und nicht alle in der gleichen Richtung. Dadurch kommt es vor, dass ich diese Löcher im Extremfall, ich mache mal jetzt einen Extrem, so draußen stehen habe. Und da drinnen sitzen diese Pins. Diese Pins sitzen da drinnen und wenn ich jetzt seitlich Druck drauf gebe, wird der hier als erster Druck ausüben. Dadurch verkantet nur der eine. Wenn der eine verkantet, wenn man jetzt sich hier dieses Außenloch anguckt hier von dem ersten Pin, so, wenn ich jetzt hier drehe, verkantet das Teil, weil ich drücke jetzt, Rotation wäre jetzt in die Tafel rein. Das heißt, der verkantet jetzt gegen das Loch hier. In dem Fall habe ich den so verkantet, dass er noch überhalb des Ganzen ist. Jetzt drücke ich ihn runter. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo er weiter drehen kann. Dann ist der untere Teil, ich male das jetzt mal in grün noch dazu, dann hätten wir diesen Zustand mal kurzzeitig erreicht. Das vielleicht nicht, ich mache es in rot. Den haben wir jetzt kurzzeitig erreicht, das wäre der Zustand, wo es durchdreht, aber gut erkennen kann man den Zustand noch nicht. Jetzt dreht man weiter. Also der hier steht jetzt nicht gerade, weil wir drücken hier oben drauf auf so ein Teil, das heißt, der steht eher so total schief da drinne. So. Das Verkanten fühlt sich, wenn man es mal geübt hat, anders an, wie wenn der jetzt der untere noch hier oben drinne verkantet ist. Also wenn man mal den nebendran nimmt, wenn der hier noch dran verkantet ist. Das fühlt sich anders an. Das kann man auch, wenn man ein bisschen dran rumnottelt, spürt man, dass der hier verkantet ist und der hier oben drauf rumnottelt. An dem spürt man das nicht mehr, dann ist unten ein Zustand. Wenn man das jetzt weiter drückt mit genügend Gewalt, dann rutscht der noch weiter runter und der verkantet unten wieder. Und ich merke auch unten irgendwann diesen Anschlag. Dann kann ich mit genügend Druck kann ich es nach komplett unten durchdrücken. Das führt nachher auch zur zweiten Technik. Okay, und das Ganze ist jetzt tatsächlich so, wir machen das jetzt. Im einfachsten Fall geht man her und macht das Pin für Pin durch. Man sucht sich immer den aus, der jetzt am nächsten, also man Ich zeige es gleich nachher, wie es weitergeht. Also man gibt Spannung aufs Schloss drauf mit dem Spanner. Das Werkzeug stelle ich gleich nachher noch vor, wenn wir uns Theorie fertig haben. Gibt Spannung drauf und sucht sich dann den Pin aus, der so ein bisschen, also hier ändern sich die Reibungskoeffizienten ein bisschen. Und das merkt man. Mit den Übungen im Finger merkt man das, wenn die so ein bisschen anders laufen. Und dann probiert man im Prinzip mit ein bisschen Druck drauf, welches jetzt gerade dran ist, wo sich die Reibung ein bisschen anders anfühlt. Dann sucht man den Punkt, wo es reinrastet. Dann rastet es, der hier ist unten drunter, der ist oben drüber. Und da der hier jetzt ein Stückchen der nächste weiter ist, sodass wir hier so ein bisschen Abstand haben, so ein bisschen Versatz, dann ist der eingerostet, weil er ist ja schon weitergedreht. Das heißt, er kann nicht mehr zurückhüpfen. Den sollte man sich merken, wenn man so einen gefunden hat, dass man den nicht jedes Mal wieder probiert, weil das macht es echt unschön. Jetzt gehe ich her, dann rastet der nächste an diese Kante, ich kann den nächsten wieder finden und dann drücke ich den wieder rauf und runter. Bis ich halt, also es ist immer suchen, dass der läuft und dann den Punkt finden, in dem es ist. Das ist eine reine Übungssache. So, und das macht man dann für alle 5, 3, wie auch immer, wie viele Pins drin sind. Wenn die Teile jetzt, weil einer die Maschine scheiße, schlecht justiert hat und die liegen, also wenn wir hier die Achse haben von unserem Schloss und die würden jetzt alle so liegen, von der Zentralpunkt, dann würden wir tatsächlich linear hergehen. Aber üblicherweise sind die so ein bisschen zickzack verteilt und dadurch ist mal das eine, mal das andere. Das kann auch, wenn es gerade die bisschen besser gefertigten Schlösser, kann es tatsächlich auch variieren von, wenn man es wieder schnappen lässt und wieder von vorne anfängt, kann es tatsächlich auch nicht immer der gleiche Pin der erste sein. Also der erste ist meistens schon der erste, aber gerade die nächsten, je nachdem wie der andere dann verkeilt ist und da spürt es, also ich persönlich bin den ersten findet man immer relativ schnell und dann die anderen, das sind so ein bisschen Glücksspiel und durchprobieren. Und dann einfach, das sind, wie viele Pins sind es? Billiges Schloss, 3 Pins, das sollte innerhalb von Minuten offen sein, selbst für Anfänger. Gerade die billigen Baumarktschlösser sind da super zum Üben, machen schnell ein Erfolgserlebnis. Und ja, gerade die Abos, die brauchen ein bisschen länger. Aber man spürt es. Also gerade dieses Gefühl muss man üben. Und man steigert sich am besten von so einem Billigschloss zu einem größeren Billigschloss zu einem richtigen Schloss. Also mein erstes Schloss war ein Abos, so groß, so ein richtig ganz großes Vorhängeschloss, uralt, 20 Jahre alt, nachdem das geölt wurde. Da hat man tatsächlich, weil ja alles noch relativ groß in der Mechanik war, super diese Punkte gespürt. Das war super zum Anfangen. Hängt jetzt leider wieder am Ölkessel draußen dran. Also. Aber große Schlösser sind einfacher zum Üben und je billiger, desto schneller ist das Erfolgserlebnis da. Also es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man sich ein teures Schloss am Anfang kauft und dann 4 Stunden dran sitzt und dann irgendwann 2 Dietriche abgebrochen hat und ja, unglücklich ist. So. Also das erklärt Behrendt in seinem Video auch nochmal besser, ausführlicher und schöner, auch mit den Reibungspunkten. Aber rein, wenn man es im Kopf hat, wie es funktioniert, ist es alles, was man braucht. Also an sich braucht man nur diesen Zustand herzustellen, dass die alle irgendwie dran sitzen und die unten drunter auch weg sind und unterhalb der Linie, dann kann man das Schloss hohldrehen ohne Schlüssel. Das Schöne ist, komme ich nachher auch noch drauf, da gibt es Werkzeug zu, Schlösser lassen sich, also gerade wenn man sich so ein Bild anguckt, wenn das jetzt die falsche Richtung wäre, wo dieser eine so exponiert dran steht und man hat jetzt in die falsche Richtung gepickt, es hat ab und zu Vorteile, wenn man andersrum pickt, in Zuschließrichtung, weil hey, ein Schloss, was halb durchgedreht ist, ist im offenen Zustand, das heißt, ich kann in beide Richtungen weiterdrehen. Und dann setzt man nachher nur noch ein Werkzeug an, das es schnell genug rumdreht, ohne dass die Pins zurückschnappen können. Und dann hat man es auch offen. Also gerade wenn man es in die normale Richtung nicht aufkriegt, andersrum picken und dann mit so einem Gummiwerkzeug drehen. Ja. Schlösser. Von vorne sieht ein Schloss, für alle, die noch nie ein Schloss gesehen haben, und hier ist Außenschloss. So aus. Vielleicht ein paar von diesen Profilen da oben mehr. Aber rein prinzipiell sieht so ein Schloss aus. So. Um so ein Schloss zu öffnen, es wäre vielleicht sinnvoll, erst die Werkzeuge vorzustellen. Ne? Werkzeuge. Wir brauchen zum Schloss 2 Dinge. Doch, war doch gut, dass ich damit angefangen habe. Das eine ist natürlich die Dietriche, also oder die Hooks genannt selber, also Haken, zum diese Pins abtasten, weil wenn man sich nochmal einen Schlüssel sich angeguckt hat, was weiß ich, jetzt hier so 10 cm breit, ist es normal so 1 mm breit und 5 cm tief im großen Fall und nicht sehr viel in Höhe da. Und dieses Profil macht es nicht gerade leichter, wenn die arg rausstehen, ist es unschön. Jetzt braucht man natürlich ein Werkzeug, was hier im Prinzip wie so ein, ja, wie ein Haken, daher auch der Name, hier oben drauf rumdrückt und diese Teile runterdrückt. Dieses Teil nennt man Hook. Ich male mal ganz kurz. Und hier unten ist dann nochmal so ein Handgriff. Das ist jetzt ein ganz einfacher Hook. Die gibt es in Farben, Formen und Größen, wie man möchte. Mit tiefer, mit flacher, weil es je nachdem, wie viel Platz man hat und wie weit diese Pins runtergehen, brauchen wir mal größer, mal kleiner. In dick, in dünn. Also es gibt für verschiedene Schlösser, also man kann sich so einen Universalhook für den Anfang her tun und das ist dann echt super. Aber wenn es dann nachher spezieller wird, die Schlösser kleiner werden oder spezieller, dann braucht man ein anderes Werkzeug. So. Mit dem Teil tastet man ab, wo die Dinger sind. Jetzt müssen wir aber das Schloss noch drehen und dafür gibt es den Spanner. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Stück Metall, was so gebogen ist. Ich deute hier mal so ein bisschen was an. Und so. Also im Prinzip, also es gibt die Spanner, die haben es auch einfach nur als die billigeren sind einfach nur so. Und die besseren sind so, dass sie den in der Mitte um 90 Grad gedreht haben. Dadurch hat man immer eine Auflagefläche für den Finger zum Draufdrücken und damit macht man die Spannung ran. Schloss hat ja eine Drehachse, welche Farbe habe ich noch nicht genommen in dem Fall, ungefähr hier. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man setzt diesen Spanner hier an und dreht dann mit normaler Aufschließrichtung. Problem ist, also gerade wenn die Pins hier sehr weit vorne sitzen, also rein prinzipiell, wenn man von vorne drauf guckt, kann man da oftmals diese Pins, also jetzt vielleicht mit weniger oder mehr Spitze, hier drinnen sogar sehen. Also gerade den vordersten sieht man, wenn man ein bisschen reinleuchtet und ein bisschen guckt, sieht man auch weitere. Es kann sein, dass die relativ weit vorne sitzen oder der Platz nicht passt oder whatever. Dann kann man diesen Spanner, also normalerweise setzt man den Spanner hier an und dreht. Man kann ihn aber auch oben ansetzen und dann so rumdrehen, dass er oben hängt. Daher von den Spannern sollte man auch ein paar haben mit verschiedenen dicken Spitzen, verschiedenen dicken Material. Also es ist nicht jedes Schloss passt der gleiche. Immer so ein bisschen. Anfangen persönlich, ich stelle noch ein paar Werkzeuge vor, die diese ganze Sache einfacher machen. Also jetzt, was ich euch am Anfang gezeigt hatte, war dieses einzelne Abtasten. Das ist so dieses allereinfachste Prinzip, was relativ schnell verstanden wird. Was man jetzt machen kann, weil alles einzeln abtasten, gerade wenn da 7 nachher drin sitzen, also Bolzen, macht es das Ganze unschön, weil dann sitze ich 7-mal, 6-mal, 5-mal, das heißt 7 Fakultäten mal dran und versuche das Ganze. Was man jetzt macht, man rührt im Prinzip ein bisschen drin rum oder ein bisschen flapsig gesagt, man rührt drin rum. Das heißt, man zieht im Prinzip seinen Hook, also leichte Spannung, zieht den Hook immer so vor und dann bleiben schon welche drin hängen. Wenn man dann noch merkt, okay, jetzt fehlt noch einer, also irgendwann merkt man am Spannerzustand, wie weit das Schloss jetzt gedreht ist, wie viele ungefähr schon geklackt sind und man hört es auch, man spürt es. Es ist viel Fingerspitzengefühl und viel Gehör. Und dann sieht man, okay, jetzt sind noch 2, dann gucke ich noch, welche 2 sind noch übrig. Das spürt man, das ist eine... Tatsächlich ist es immer blöd bei sowas, dass es viel Gespür dabei ist. Die spürt man dann und die macht man dann wieder mit der Abtasttechnik. So, jetzt gibt es, um dieses durchzuziehen, kann man auch optimieren, weil wenn man schnell genug auf diese Dinger oben drauf dobbelt, dann können die auch mal einfach so stehen bleiben mit dem richtigen Druckpunkt und rasten dann durch. So funktionieren einige der elektrischen Geräte. Da gibt es ein Gerät, das sieht so aus. Mit dem Griff dran. Das ist die sogenannte Snake oder Schlange. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Werkzeug, wo mir bei jedem Zug mehrmals auf diese Pins drauf haut. Gerade billige Schlösser, so die Baumarktschlösser, ist es tatsächlich Plug and Play, also Spanner rein, Ding rein, sub, sub, sub und dann ist es offen. Also gerade die mit viel Übung schaffen das in unter 10 Sekunden, da so billige Schlösser aufzumachen. Ja. So, jetzt gibt es noch das Werkzeug für. Mir ist was schief gegangen, ich habe meinen Dietrich abgebrochen. Oder mein Hook. Dann gibt es ein Gerät, das sieht so aus. Je nachdem, wie die Spitze vorne gekippt ist, das ist ein Hook-Auszieher. Das Werkzeug komme ich gleich dazu. Ich benutze das nämlich noch für was anderes. Dann gibt es auch noch den Half Diamond. Das ist dann mehr sowas. Das ist dann, wenn ich wenig Tiefe habe von den Pins und wenig Platz habe, dann ist der große Hook, passt mir nicht rein. Dann versuche ich damit, also gerade Schlösser mit ganz, ganz wenig Hub sind dafür prädestiniert. Was gibt es noch? Wichtige Formen. Jetzt geht irgendwie der Platz aus. Ich gehe mal darüber. Das ist der Snowman. Das ist für Blattschlösser, aber das ist, ich weiß nicht, ich habe es noch nie damit gearbeitet, keine Ahnung. Gibt bestimmt, also gerade Autoschlösser und so sind damit prädestiniert. Aber die ganzen Werkzeuge, also es gibt noch ein paar Werkzeuge mehr, die wichtig sind, aber die hat Behrend alle in seinem Video vorgestellt. Von dem her wollte ich jetzt nur auf die eingehen. Wozu der Half Diamond bzw. der Auszieher unglaublich gut ist, ist zum ersten Mal gucken, wie viele Pins habe ich denn überhaupt. Weil hier habe ich das Problem, ich habe hier meistens eine runde Kante. Und ich kann meistens nicht ganz nach hinten. Weil, wenn man hier sieht, so ein Schlüssel läuft, wenn man es meistens sich anguckt, hier vorne relativ spitz zu. Und innen drin ist auch das Gehäuse so, dass es da so ist, dass man da nicht einfach ewig nach hinten kann. Das heißt, man dreht das Ding falsch rum um, geht nach hinten, drückt runter und dann zieht man es langsam vor. Und dann merkt man, wenn man es so langsam zurückzieht, wie die nachher klack, 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 klack. Und das Klacken kann man entweder spüren oder hören. Und dann zählt man einfach durch. Okay, jetzt hat es 6-mal geklackt. Das heißt, ich weiß, oder 6 ist eine seltene Zahl. Es hat 5-mal geklackt und jetzt weiß ich, ich habe 5 Pins, die ich bearbeiten muss. Was man noch damit tun kann, weil, hey, das ist Technik von vor vielen, vielen Jahren. Jetzt kamen die Leute irgendwann drauf, hey, Lockpicker sind da. Wir können jetzt noch was fancy Sache machen. Wie erkennen wir einen Schlüssel? Wir backen hier noch einen Pin hin, der den Mitholmechanismus vom Schloss erstmal einrastet. Nach so einem Ding kann man mit so einem Auszieher oder Half Diamond unglaublich gut suchen. Dafür kann man die missbrauchen. Es ist sehr, sehr nervig, wenn man sein Schloss dann gepickt hat, das Teil nicht gedrückt hat. Ja, dann kann man komplett von vorne anfangen, weil der rastet wie so ein Pin da unten erst ein. Aber der ist halt nur draufdrücken und dann picken, aber das macht die Sache schwieriger, weil den muss man dann gedrückt halten, wenn man pickt. Oder zumindest am Anfang. Jetzt haben wir so die Grundtechniken. Es gibt noch eine weitere Technik. Ich habe vorher gesagt, man kann diese Dinger auch komplett runterdrücken, dass beide im unteren Teil sind. Also so, dass diese Linie hier zu liegen kommt. Also, wenn der jetzt mal runtergedrückt ist. Ich mache mal so. Also, dass die Linie im Prinzip so weit, dass man sie so weit runterdrückt, dass alle unten gedrückt sind. Das war früher mal bei älteren Schlössern, gab es das, aber da gibt es eine DIN-Norm zur Schließsicherheit und die verbietet das, weil da konnte man einfach mit so einem komischen Bartdietrich reingehen und dann konnte man rumdrehen. Deswegen sind die jetzt so, in der DIN-Norm steht drin, dass mindestens einer dieser Teile da nicht runtergedrückt werden darf bei so einem Fall, dass es sicher ist. Natürlich die Baumarktschlösser und gerade die bei eBay, die Billigsinger, in China halten sie sich nicht an deutsche Industrienormen oder nicht immer. So, jetzt kann man diese Dinger, man kann von oben her sich annähern an diese Sache, was auch geht, also manche Stellen ist es, man merkt es halt, wenn man überdrückt hat, kann man auch das Ding, die Spannung ganz leicht zurücksetzen, also man überdrückt, dreht ein Stück weiter, nimmt den Hook hoch und dann dreht man ganz langsam zurück, bis man merkt, jetzt hüpft es ein Stück hoch, da kann man sich von unten auch annähern an diese Linie, das funktioniert auch, also dann kann man von oben und von unten ankommen, das ist immer so ein bisschen viel üben. Und dann spürt man das irgendwann, jetzt bin ich zu weit runter, dann kann ich von unten kommen, ich bin noch weiter oben, dann kann ich auch noch runterdrücken. Es gibt auch welche, die machen einfach gewaltmäßig so viel Druck drauf, dass es definitiv ansteht und merken, okay, jetzt bin ich gerade durchgeratzt. Und die müssen halt einfach nur bei den Positionen, die müssen gar nicht viel ausprobieren, sondern einfach nur mit viel Druck. Aber ja, zu dem Druck komme ich gleich. Oder komme ich jetzt. Trick bei dem Ganzen, was die meisten Anfänger am Anfang falsch machen, ist zu viel Druck. So, ich habe hier... Es sieht hier so nach relativ viel Platz aus. Das sind Zehntel-Millimeter-Bereiche, wo ich da habe, wo ich abtasten muss. Und ja, wenn ich dieses Ding hier viel drehe, mit viel Kraft, dann ist da alles verkantet. Und dann ist selbst der Äußerste, der hier in dem Fall hier unten sitzt oder irgendwo hier drüben sitzt, auch schon verkantet. Dann merke ich gar nichts. Man kann, wenn man viel Erfahrung hat, noch mit Gewalt dran rumdehnen, aber die Gefahr, dass man was kaputt macht, ist relativ groß. Daher wenig Druck. Also... Im Bereich Papierblatt auf Finger sollte es nicht überschreiten. Und das dann aber möglichst innen am Spanner und nicht hintersten Dingen noch mit viel Druck. Also, man muss es mal üben, aber es ist im Prinzip wenn man so drauf drückt, schon genug. Was man auch noch machen kann, gerade wenn man solche Sachen hat, wo man merkt, jetzt bin ich ein bisschen verkantet oder ein bisschen zu viel verkantet, kann man so anfangen zu wippen. Also so ganz leichtes Wippbewegung. Dann, ja, dann kommt das Ganze ein bisschen dynamische Bewegung, macht die Sache ein bisschen schwieriger zu fühlen, aber es ist wie mit diesem Rapen, also das mit der Schlange nennt man Rapen. Dann einfach mal ein bisschen schwanken und dann Druck drauf geben, dann würde er auch schon irgendwann reinhüpfen. So ein bisschen dran rumspielen. So, was gibt's noch? Ja, zu der Öffnungstechnik gibt es jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Das ist ab dem Moment ist es tatsächlich Schloss in die Hand nehmen, Spanner in die Hand nehmen, Dietrich in die Hand nehmen und spielen. Also das erste Schloss wird wahrscheinlich so eine halbe Stunde brauchen, wenn man jetzt nicht gerade das billigste Schloss genommen hat, was sowieso freiwillig aufgeht. Also es ist gerade lustig, also wir haben unglaublich viele in den Praktikas immer aufgebrochen, also geöffnet, wenn die Leute ihren Schlüssel daheim liegen lassen hatten. Und die Leute, Studenten sind meistens so, ich kaufe das billigste vom billigen Schloss. Und da gibt es tatsächlich Schlösser, da kann man mit dem Spanner, wenn der lang genug ist, komplett hintergehen und alle runterdrücken, wie wir zum Zählen, und dann rumdrehen. Oder man braucht es gar nicht rumzudrücken, sondern einfach nur rumdrehen. Die sind einfach nur böse angucken und offen. Wenn man so ein Schloss erwischt hat, braucht man auch nicht mehr viel damit üben, weil das ist witzlos und dann kauft man sich das nächste. Aber wenn man dann so ein Abos-Schloss mit nicht der billigsten Sorte nachher in ein paar Minuten offen hat, dann ist okay. Aber bis dahin muss man üben. So, jetzt die große, große Frage, woher kriege ich diese Öffner oder dieses Werkzeug? Man kann beim Deutschen Sportfreunde der Schließkunst e.V., ich glaube, ich habe es jetzt richtig gesagt, die Adresse ist auch verlinkt, im April 2011 war sein Vortrag, da ist der ganze Link dabei, da kann man das Zeug kaufen, er hat auch ein paar Shops genannt, wo man das Zeug kaufen kann, das ist alles zum Glück frei verkäuflich. Oder man geht zum nächstbesten Dropshop in China, um jetzt keinen zu nennen, Deal Extreme zum Beispiel, die verkaufen das für 3, 4 Dollar, inklusive Porto nach uns. Die sind von der Qualität her unter aller Sau. Ja, gerade als, also für die Billigstschlösser als Anfänger ist sowas in Ordnung, aber wenn man dann mal merkt, okay, mein Dietrich ist jetzt 1 Millimeter breit, abschleifen bringt nichts, weil dann ist das Material scheiße, sollte man vielleicht drüber nachdenken, sich so ein besseres Set zu kaufen. Das Anfängerset beim Sportfreunde, ich glaube, kostet zurzeit 15 bis 20 Euro. Da ist alles drin, was man hier sieht. Und zwei Spanner von der billigen Sorte sind auch dabei. So, jetzt sind wir aber hier beim CCC und nicht bei den Sportfreunden. Wir sind Hacker oder möchte gern Hacker oder wie auch immer. Wir bauen Werkzeug selber. Werkzeug selber bauen ist relativ simpel. Den Spanner selber zu bauen, würde ich mal mit anfangen. Also ich habe mir ein paar Spanner schon selber gebaut. Das ist so einfach. Und das Material kriegt man gratis, wenn man ein Auto hat. So, alte Scheiben, also jetzt nicht diese komischen Flex-Teile, wo dann ohne Gestänge und so sind, sondern die alten Teile, die haben in der Gummilippe links und rechts so eine Federstahlstange, so flach. So, wenn einem der Scheibenwischer das Ende seiner Lebzeit erreicht hat, nimmt man den, nimmt diese Stangen raus und dann hat man im Prinzip Rohmaterial für einen Spanner von der Länge. Jetzt nimmt man einfach eine Eisensäge, absägen, eine Zange und einen Schraubstock, da spannt man es ein, biegt es ein bisschen rum und dreht es ein bisschen, dann hat man diese Form, also gerade die hier mit dem Twisted in der Mitte, ist abbiegen, twisten, abbiegen, das sind 3 Biegevorgänge. Schon hat man da einen Spanner, kann man auch weglassen. So, und diese Stange ist ungefähr so 1,5 Millimeter breit, ja eher 2 Millimeter. Was man noch machen kann für kleinere Schlösser, man geht her, also wenn man jetzt die Stange hat in groß, nimmt man eine Feile und schleift sich im Prinzip so eine Form. Für kleinere Schlösser, die zierlicher sind, kann man dann besser mit rein. Dann kann man die Dicke, weil es auch noch so knapp 1 Millimeter dick, auch noch ein bisschen dünner schleifen. Also da kann man ganz viel mitspielen und mit so einem Blatt, da kann man, also mit einem Blatt, zwei so Stangen vom 0,5 Meter kann man auf jeden Fall 3, 4, 5 Spanner selbst mit Fehlversuchen noch hinkriegen. Bisschen handwerkliche Begabung sollte vorhanden sein, aber Spanner sind sehr, sehr einfach zu bauen. Also Spannerkauf macht auch keinen Sinn, weil diese selbstgebauten mit diesen Scheibenwischerteilen sind meiner Meinung nach, also mit viel Erfahrung besser wie die gekauften, weil die gekauften sind Federstahl und der ist ein bisschen lummelig. So, die Hooks zu bauen ist ein bisschen schwieriger, weil, wie schon gesagt, wir brauchen relativ dünnes Material, was Druck hat, haptisches Feedback hat und nicht labbelig ist. So, wenn man diese ganzen Kriterien einsetzt, kommt man irgendwann zu Werkzeugfederstahl, der auch noch ein bisschen gehärtet sein kann, dass es weniger schlubbert. Finden tut man das Ganze bei Sägeblättern. Sägeblätter für die ganz normale Bügelsäge, also so eine Säge. Ich habe einen Handgriff, habe hier eine Bügel und habe hier ein Sägeblatt. Dieses Sägeblatt kann man nehmen, das gibt es im Baumarkt für ein Appel und ein Ei. Da kann man sich diese Teile rausbauen. Dann nimmt man diese Form, ganz einfach, wenn man so die Form hat. Gerade am Rand kann man sogar anfangen und dann einfach mit einer Flex oder einem Dremel so einen Hook draus zu zaubern. Kann dann hier auch schön rund machen und hat dann hier noch einen Griff. So ein Teil ist dann tatsächlich so einen halben, dreiviertel Meter lang. Ein Dietrich ist so lang von der Tiefe oben her und dann nochmal so viel Griff. Das heißt, man kriegt schon zwei, drei aus so einem Blatt für ein paar Euro raus. Ja. Habe ich noch großartig was vergessen? Ach ja, das Werkzeug, was man zum Umdrehen nutzen kann. Es ist nichts anderes wie ein Spanner, den man mit einem Gummi vorspannt. Das heißt, man hat einen Spanner. Also, da gibt's bei YouTube gibt es Videos dazu, wie man sowas baut. Also, es ist nichts anderes wie ein kleiner Spanner, der mit einem Gummi aufgedreht ist. Also, man dreht den Gummi auf und in dem Moment, wo man das Teil loslässt, dreht er das Schloss zwei, dreimal rum. Oder halt, je nachdem, bis zum Anschlag rum. Kann man sich auch bauen. Das ist relativ simpel. Die Videos bei YouTube sind sehr, sehr gut. Ja, bin jetzt relativ schnell durchgekommen. Habt ihr noch Fragen zu dem Thema? Also ich kann euch jetzt auch noch, wenn ich sie, ja doch, dabei habe ich sie, ein paar Dietriche zeigen. Okay, kannst du sie raussuchen, weil dann muss ich nicht suchen. Ah, stopp, jetzt habe ich noch was vergessen. Es gibt noch eine zweite Technik, die hat Behrend auch ein bisschen erklärt. Das ist die Schlagtechnik. So ein Schloss hier, wenn ich jetzt so einen Schlüssel nehme und absolut, also hier überall so ein sogenannter Schlagschlüssel, also der hier maximal eingeschliffen ist und dann hinten drauf haue, ist es wie beim Billard oder bei diesem tollen Kugel-Out, diesem Kugelpendel, das, keine Ahnung, wie heißt denn das Pendel, wo man den Impuls war. Ja, dieses Impuls-Weitergebe-Pendel-Teil. So funktioniert es. Ich gebe hier einen Impuls drauf, die Teile hüpfen runter und wenn ich in dem Moment dann Spannung drauf gebe, also auf den Spanner drauf drücke, kann ich mit ein bisschen Übung oder meistens weniger Übung die Teile dazu bringen, dann durchzudrehen. Das ist so eine Möglichkeit. Hat Behrend auch ein bisschen erklärt, also so kann man auch ein bisschen spielen. Das ist so ein bisschen Kindergarten. Also man gibt im Prinzip beim Schlüssel, da braucht man noch nicht mal einen Spanner, beim Schlüssel ein bisschen Druck drauf und haut mit dem Hämmerchen hinten drauf. Und gerade billigere Schlösser macht es tak, tak, tak und man hat es offen. Funktioniert für Haustüren billigere Schlösser sehr, sehr gut. So funktionieren auch hauptsächlich die Elektro-Picks oder die Pick-Dinger, wo man so mit Pistolen hat, wo man auch in diesen Drop-Shops sieht. Für so ungefähr $25 gibt es diese Automaten ohne Motor. Die machen meistens nichts anderes, wie Vibrationen draufzusetzen und gleichzeitig zu drehen. Es gibt auch noch die anderen, die funktionieren im Prinzip wie eine Snake. Das heißt, sie rapen die ganze Zeit mit ein bisschen Vorspannung, die man manuell drauf gibt. Also es ist nichts anderes wie so ein Dietrich-Set. Sie machen es halt ein bisschen schneller, wenn man halt fancier ist. So, die Dietriche gehen gerade rum. Ist da noch einer drin, den ich nicht erklärt habe? Ah ja, genau, die Snakes gibt es in verschiedenen Größen, Formen und Farben. Es gibt dann auch noch den Six Mountains. Der hat dann sechs, also der sieht so aus. Ich mache das jetzt mal hier. Ja. Ja, es ist eine Ultra Snake im Prinzip. Da kann man halt auf alle gleichzeitig einen Impuls geben. Und nicht wie bei der Snake nur auf zwei oder so.
Das heißt dann aber auch, dass die Abstände zwischen den Pins eigentlich bei fast allen Schlössern gleich groß sind, weil sonst kommt ihr damit nicht weiter.
Das ist das Problem, gerade bei denen und auch bei diesen Bartschlüsseln, wo man die komplett ruhig drehen kann, wenn die scheiße gebaut sind. Die gibt es in verschiedenen Größen. Also wenn man sowas anfängt, dann hat man davon auch zwei, drei, vier verschiedene Größen, weil die Abstände, wenn man mal seinen eigenen Schlüssel nebeneinander hinhebt, die sind nicht alle gleich tief. Was Behrend noch gezeigt hat, was ich unglaublich faszinierend fand, was ich auch mal live bei ihm sehen durfte, ist die Impressionstechnik. Für alle Leute, die den Vortrag nicht gesehen haben. Man nimmt im Prinzip ein Schlüsselrohling, schleift oben die Oberfläche kurz ab, dass man diese harte Vernickelung wegbekommt und hat unten drin nur noch das Messing von dem Schlüssel. Steckt rum, rührt drin rum. Dadurch habe ich, wie bei jedem Werkzeug, das auf Werkzeug reibt, innen drin diese Pins reiben auf dem Teil und dann habe ich einen Abdruck, wo die Pins sind. Dann fange ich an, sukzessive, so lange, bis die Dinger weg sind, die Teile mit einer kleinen Feile wegzuschleifen. Und irgendwann habe ich einen Schlüssel. Also damals, als ich Lockpicking vor 5-6 Jahren angefangen habe, war das ganz, ganz neu. Deswegen hat Behrend das damals gezeigt. Da waren sie noch so im Stundenbereich, um ein Schloss zu machen. Und er hat es in einem Video gesagt, da muss ich mich auf also ist jetzt nur von ihm weitergegeben. Anscheinend liegt zurzeit der Rekord 2011 bei 1,5 Minuten, um da einen Schlüssel herzustellen. Fancy Stuff. Und da, wo sie mit angefangen haben, sind sie nach 90 Minuten, war der einzigste fertig. Und 60 Minuten hätte man nur brauchen dürfen für den Weltmeistertitel. Also es hat sich relativ schnell entwickelt und das ist anscheinend unglaublich viel Übungssache. Es gibt noch viele, viele fancy andere Sachen, aber so mit dem Teil, was man jetzt hier gesehen hat, kann man anfangen, gerade Vorhängeschlösser, einfache Türschlösser und so aufzumachen. Ja? Der Name von, wenn du bei der deutschen Wikipedia Dietrich eingibst als Werkzeug, weil Dietriche sind, das sind keine Dietriche. Dietriche sind tatsächlich die Werkzeuge, wo man nutzt, um diese Schlösser aufzumachen. Vom Namen her noch aus dem Mittelalter her, daher kommt der Name noch. Genau, die sind auch nur für diese wie heißen sie denn? Farbschlüssel heißen die, genau, Farbschlüssel. Farb oder Färberschlüssel? Ja, ihr habt Laptops vor euch, ihr könnt kurz nachgucken. Genau, die haben keinen Bart wie der hier, sondern dieses Profil, was man... Achso. Nein, ich zeig's mal von vorne. Also dann, wenn der Schlosseingang im Prinzip so aussieht. So, und wenn die einzige Sicherheit darin besteht, dass der Schlüssel durch dieses Loch durchpassen muss, rein und dann rumdrehen, weil der Schlüssel kein fancy Sachen hat. Also gerade so Altbau... Zimmertüren, auch neuere Bauten, Zimmertüren sind so noch gemacht. Also Sicherheit voll für den Hintern, aber es ist halt ein Schlüssel, um eine Tür zu machen. Wie? Buntbartschlösser. Dafür, das Werkzeug, um das zu öffnen, das heißt tatsächlich Dietrich und das sind Hooks und Spanner. Ansonsten? Ja. Ja. Jein. Ja, spätestens wenn alles digital ist, braucht man nur noch einen Laptop. Bohrmuldenschlüssel kriege ich hier gerade gezeigt. Also das sind diese Schlüssel, wo keinen Bart mehr haben, sondern die Metallfläche, wo dann Löcher reingebohrt sind. Vorteil, warum man sie als sicherer empfunden hat, es ist wesentlich weniger Spiel. Wenn ich bei dem Schloss hier einen Millimeter Spiel habe, dann kann das jeder altrige Tatra-Greis, der noch so macht. Und wenn ich da noch ein Zehntel-Millimeter-Ding habe, dann brauche ich Fingerspitzengefühl. Aber es gibt da Schleiftechniken, womit so ein Schlüssel echt nett aufzumachen ist, auch im Minutenbereich. Gerade weil wenig abzuhebeln ist, also abzuschleifen bei so einem Schlüssel, ist bei sowas die Impressionstechnik für so einen Bohrmuldenschlüssel sehr simpel. Da wenn man sich die Fläche anguckt, ja, ich nehme jetzt einfach noch eine neue Farbe, also ich nehme das hier jetzt erstmal als Schlüssel statt Pfeile und da sind jetzt hier so diese Bohrmulden drin. So, diese Bohrmulden sind jetzt so, auf welcher Höhe sie sitzen, ist üblicherweise egal, nur die Tiefe, wie sie eingebohrt sind, ist wichtig. Und dann geht man her mit der Pfeile und feilt so, 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 so und so, auch wieder mit Impressionstechnik und dadurch, dass das ganze Ding nicht mal einen Millimeter abzuschleifen ist beim Messing. Es ist sehr, sehr schnell und dadurch machen die Impressionstechnik noch viel schöner. Der Schlüssel sieht furchtbar aus, aber sobald man so einen Schlüssel hat, kann man ihn wieder die Daten rausmessen und wenn man die Daten rausgemessen hat, kann man ihn auf einer Schlüsselfräse wieder fräsen lassen. Nee, Abdruckgießen davon, dann sieht es wieder so furchtbar aus. Also man nimmt tatsächlich misst die Sachen ab, gibt die Maße in eine Bohrfräse, in eine Schlüsselfräse ein und die spuckt dann den passenden Schlüssel raus. zu deiner Frage, warum es immer komplizierter wird. Es ist immer so ein Katze-Maus-Spiel. Schloss wird besser, Dietriche werden besser und die Technik wird besser. Aber rein prinzipiell, so ein Anfängerset sind diese Sachen, was da sind, alle zu drinne. Wenn man jetzt den Snowman mal weglässt. Ich persönlich bin kein Fan von der Snake, weil dadurch, dass ich halt die ganze Zeit in diesem Schloss wie ein Blöder drin rumsäge und das alles Messing ist, mache ich das Schloss ein bisschen dabei kaputt. Also es nutzt sich jedes Mal ein bisschen ab. Die Spuren sind auch am größten und der Verschleiß am Schloss ist am schlimmsten und Metallspäne drin sind auch nicht sehr super. Also rein prinzipiell braucht man nur einen Spanner und den Hook hier. Damit kriegt man die meisten einfachen Schlösser auf. Der ist noch zum Abtasten immer sehr super und wenn einmal der Hook abgebrochen ist, dann kann man ihn damit wieder rausfummeln. Also wenn man die zwei, drei Spanner hat, ist das alles, was man braucht. Also auch das, was normalerweise, es gibt auch gerade in diesen Dropshops, gibt es da diese Scheckkarten, wo Dietriche drin stecken. Und da ist auch nicht mehr drin, wie ein Spanner, ein Rausholer und ein Hook. Mehr braucht man dann nicht. Und gerade zum Anfang üben ist es eine tolle Sache.
Hat man sich schon mal überlegt, einen Zylinder magnetisch zu machen?
Ja, das gibt diese Magnetschlösser. Das gibt es teilmagnetisch, vollmagnetisch. Die vollmagnetischen sind im Prinzip nur noch ein Plastikteil, wo Magnete drin eingelassen sind. Da ist es dann nur noch über die Position da. Dadurch habe ich weniger, der Möglichkeitsraum sinkt dadurch. Weil ich kann, wenn ich so eine Platte habe, da habe ich ja nichts anderes wie hier Magneten drin. Die Magneten müssen relativ schwach sein, dadurch muss ich Auslesereelektronik größer machen und ich habe große Magneten mit schlechterer Auslese-Automatik. Und wenn ich hier jetzt vier Magneten rein habe, kann ich die Position variieren, oben, unten und links, rechts ein Stück variieren. Aber die Varianz ist da drin, nicht die Varianz, die Anzahl Möglichkeiten. Die Permutationen sind dadurch relativ gering. Natürlich ist so ein Schloss, da ich es nicht mehr mechanisch aufmachen kann, schwieriger zu picken, aber es gibt dafür geeignete Tools, um sowas auch aufzumachen. Daher ist immer so eine mehrstufige Sache. Also gerade einen magnetisch zu machen und dann mit Bar zu arbeiten, schon besser. Es gibt dann auch die Bordmuldenteile, die hier vorne noch ein Bart dran haben, der dann auch noch ausgewertet wird, aber das ist dann halt wieder relativ teuer, weil es relativ klein ist, wenn ich vorne den Bart habe. Mehr Möglichkeiten an diesen Positionen von den Bohrmulden macht die Sache auch ein bisschen schwieriger. Und was es noch gibt, was jetzt gerade vor 2 Jahren habe ich es das erste Mal auf einer Messe gesehen, das sind Systeme, wo man den Schlüssel wie beim alten Safe einlegt und dann zuklappt, dass man also keinen direkten Zugang mehr zum Schloss hat, dass man den Schlüssel einlegt, dann den Schlüssel ins Schloss fährt und erst dann kann man es rumdrehen. Dadurch komme ich von außen nicht mehr an die Pins ran und kann dadurch auch nicht mehr abtasten. Ist gar nicht so teuer. Genau, das ist wieder ein Nachteil. Also Hauseingangstür ist da so ein Fall, wo man es aufs Dach machen kann. Also generell, jede neue Technik wird über kurz oder lang geknackt werden. Deswegen sind solche Sicherheitssysteme, also gerade wie beim Computer, mehr Punkt-Authentifizierung sinnvoll.
Da, wo man den Schlüssel reinlegt, kann man mit der Impressionstechnik auch wieder arbeiten?
Ja, es gibt diese Möglichkeit, es gibt Selbstimpression, also hat Bernd auch gezeigt, wie es funktioniert, Schlüssel, die sich im Prinzip selber dem Schloss anpassen. Also da haben sie fancy Folie, also das ist so ein Zelluloid-Papierchen, was sie nutzen. Das funktioniert, man kann auch einen Abdruck von machen, aber das ist alles ein bisschen komplizierter, ein bisschen größer in Vorbereitung und funktioniert auch nicht immer. Also gerade wenn die Schlösser gut gefertigt sind, was solche Schlösser dann meistens sind, weil das Schloss selber schon sehr teuer ist, die sind dann so, dass es an solchen Angriffsmöglichkeiten relativ schwierig ist mit Impressionstechnik.
Legen wir so eine fortgeschrittenes Wachs ein und schauen, was ich da machen kann.
Zum Beispiel, da gibt es ein paar Sachen dazu. Er hat auch sehr schön in seinem Video ein Video gezeigt, wo das mal gemacht wird. Sehr fancy. Und auch elektronische Schlösser sind halt nur so sicher, wie sie eingebaut sind. Also wenn ich nachher hinten im Prinzip noch 2 Drähte habe, die mir einen Zirrservomotor machen und ich komme an diese Kabel ran, dann ist das Schloss auch ein bisschen blöd. Aber wenn ich so gerade so biometrische Sachen mit Sachen, wo man nicht fälschen kann, wie ein Retina ist noch abfotografierbar, wenn man gut ist. Venen Handrücken scannen, der ist Lebendüberprüfung, weil es funktioniert nur, wenn ich noch lebe. Und man kann es nicht von außen auslesen, ohne dass ich die Hand tatsächlich wohin lege und dann kann man es auch schlecht wiedergeben, weil der Puls wird auch noch mitgeguckt. Sowas ist relativ cool, wenn man das Ganze dann auch noch mit einem Pin versieht oder mit einem Schlüssel oder wie auch immer. Also gerade mit einem Pin ist das Schöne, man muss halt nichts dabei haben, außer sich selber und einen Pin im Kopf. Solche Systeme, wenn sie sinnvoll eingebaut und umgesetzt sind, sind dann schon sicherer wie so Schlüssel, aber natürlich auch dementsprechend teuer. Also hier so ein richtig gutes Schloss kriegt man für 300 Euro. Auf jeden Fall ein ordentliches Türschloss für daheim, für die Haupttüre. Und da fangen die elektronischen sinnvollen Sachen erst gerade an, lustig zu werden. Also das ist immer so eine Preissache. Ich kann alles, jedes Problem mit genügend Geld erschlagen. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt hergehe, also bohren ist immer bei Schlössern so eine tricky Sache. Wenn ich bohre, dann verkeilt sich so ein Teil massiv. Und es funktioniert nicht mehr, dann ist es verkeilt. Deswegen nimmt man dann normalerweise eine Fräse. Also wenn man die Schlüsseldienste sieht, die machen einfach alles großflächig ausgebohrt und dann ist scheiße. Deswegen nimmt man normalerweise eine Fräse, fräst dieses Teil. Im Prinzip geht man her, fräst hier diesen Teil so durch, also auf dieser Linie, bis auf diese Linie. Hey, der innere Teil fehlt, dann kann ich nach hinten durch und kann hinten die Mechanik drehen. Aber ich möchte, also die Intention von so einer Öffnungssache ist meistens nicht primär der Einbruch, weil ein Einbruch macht Diebe, also generell die Leute, die dir Böses wollen und nicht gerade Geheimdienst und Staat heißt, die gehen normalerweise nicht durch eine Haustüre. Weil Leute, die vor einer Haustür dran sitzen, also ich habe es schon öfters gehabt, selbst wenn der da wohnt, dabei steht, dann gucken dich die Nachbarn echt komisch an, wenn du vor einer Haustüre mit dem Dietrich sitzt. Und da steht der drinnen wohnt und die kennen ihn dabei und die fragen immer, was man da macht. Wenn man sich irgendwie mal vorstellt, ich bin ein Einbrecher mit meiner schwarzen Kapuze und sitze da dran und picke. Und es ist gerade ein Schloss, was nicht 10 Sekunden braucht, dann ist das schon ein bisschen tricky. Genau, Zeitfaktor und ich werde gesehen. Also für Einbrecher ist dieses ganze Zeug, also diese automatischen Picksysteme, wo dann in ein paar Sekunden sowas aufmachen, die sind dann schon wieder interessant, aber die funktionieren auch nur bei billigen Schlössern richtig schnell. Und je teurer ein Schloss ist, desto schlechter funktionieren die Systeme, da funktioniert das Handzeug dann wieder ein bisschen besser. Aber das ist generell mehr so die Sache, ich möchte in ein Haus rein, ohne dass es einer mitkriegt. Also bin ich wieder bei irgendwelchen Geheimbehörden oder sonstigen Veranstaltungen, die in Häuser eindringen wollen. Für solche wird sowas heute auch noch benutzt, ansonsten. Und gerade diese fancy Apparate sind meistens nur für Behörden zu kaufen, also weiß man auch, warum es produziert wird. Und natürlich für uns Spaßkinder gibt es halt auch diese Hooks, die damit gerne rumbasteln. Ja. Spielkinder. Ja, klar. Nein, natürlich nicht. Wenn du nur das Mikrofon abnehmen kannst, weil ich bin so kreidig.
Also bei Vorhängeschlössern ist es ja generell so, dass die so ein Bügel oben dran haben, wo was anderes verschließt. Der Bügel ist meistens nur dadurch gesichert, dass er so eine Kerbe hier drin hat, die dann im Schloss selber durch irgendeinen Schließmechanismus, ja, so rum, festgehoben wird. Jetzt könnte man ein kleines Tool nehmen, wo man hier reinstecken kann und den Bügel nach innen verschieben kann. Was es zu kaufen gibt oder man sich auch selber basteln kann, das sieht aufgefalten etwas so aus. Das muss man sich jetzt mal ein bisschen gebogen vorstellen. Das hier ist etwas so breit wie der Bügel. Das schiebt man einfach an der Seite rein und dreht es dann so rum und schiebt dadurch das zurück und es poppt von selber auf. Das müsste man sich auch aus so einer dünnen PET-Flasche bauen können und dann geht so ein Vorhängeschloss in unter 10 Sekunden auf. Das ist ganz praktisch für, wenn man mal seinen Schlüssel vergessen hat, wenn man beim Sport war und dann auch gerade nicht sein großes Pickset dabei hat oder es jemand ausleert auf dem Boden. Und dann gehen die auf. Es gibt dann Schlösser, die sind ein bisschen teurer, die haben das Ganze dann auf beiden Seiten. Dann braucht man halt zwei von den Tools und dann poppen die einem auch fröhlich auf. Man möchte das Schloss vielleicht dabei nicht kaputt machen.
Kaputt machen, je nachdem wie stabil die sind. Diese Kerne kann man mit einem geeigneten, stabilen Griff und Verbindung zwischendurch kräftig ziehen.
Ja, oder so.
also richtig teure Vorhängeschlösser, die haben dann eine Ringkerbe um dieses um den Schließstab rum und haben dann ein komplett schließendes Kerbenteil außenrum auf beiden Seiten und die sind dann relativ schwierig, wenn man dann komplett schließend außenrum gehen muss, dass das Zeug öffnet. Aber das sind dann Vorhängeschlösser im Bereich von 80 bis 120 Euro.
Okay, gibt es noch irgendwelche Fragen so? Also das kommt ganz aufs Schloss drauf an. Also die Frage war, ob der Abstand zwischen dem Bügel und dem Gehäuse quasi nicht zu dünn wäre, um da was durchzuschieben. Das sind nur ein paar Millimeter bei den meisten Schlössern. Aber wenn man sich jetzt mal so ein dünnes Aluminiumstück vorstellt, das ist auch nicht dicker. Also da kommt man meistens durch. Also bei den teureren Schlössern wird es dann schwierig, aber bei Billigschlössern ist es nicht so gearbeitet, dass man da nicht reinkommt. Das habe ich noch nicht probiert, das mit einer Colaflasche auszuschneiden, aber ich denke, das müsste auch gehen.
Ich habe angenommen, dass dieser Abstand kleiner wie ein Millimeter ist, also schon zu klein für eine PET-Flasche.
Schau es dir mal bei einem Schloss an, das ist dick genug, um da was reinzuschieben.
Flachbatterien, die haben so Plättchen, hier so Messingplättchen dran.
Ja. Das müsste auch klappen. Also irgendwas, was einfach dünn ist und man ausschneiden kann.
Möglichkeiten, sowas zu improvisieren. Also das eine ist PET, also wirklich dieses Material, Polyethylentetraphthalat, oder da geht es mit Hochdruckpolyethylen zum Beispiel auch? Oder, also gibt es das Teflon-Nachzeit, ist schon gut?
Also ich muss sagen, ich habe so einen Teil noch nie in der Hand gehabt und das deswegen auch noch nicht ausprobiert. Es muss halt geeignet dünn sein und fest genug, dass man so einen kleinen Metallbolzen wegdrücken kann. Und so eine Colaflasche müsste das eigentlich bieten. Ich weiß nur nicht, ob das zu dick ist. Also es kommt, wird dann wahrscheinlich Cola-Dose. Aus einer Cola-Dose ausschneiden, das müsste von der Dicke gehen und von der Stabilität auf jeden Fall auch.
Die Wandstärke ist dünner als ein Haar.
Ja.
Ja.
Aber Cola-Dose und Taschenmesser hat man dabei. Okay. Wenn es dann keine Fragen mehr gibt, dann war es das für heute.
Dankeschön.
Ja, wirklich.